3, 2, 1, los! Das ist der neue Ox-Podcast. Diesmal kein Robot-Rodeo-Podcast, sondern ein originärer Ox-Podcast. Und wenn ihr das Gefühl habt und täglich grüßt das Murmeltier, dann liegt es daran, dass schon wieder und mal wieder und sicher schon wieder 2 Jahre her, Nico Ness, wie er sie früher mal nannte, aus Düsseldorf mir gegenüber sitzt.
Die alte E-Mail-Adresse als Social Distortion live noch eine aggressive und tighte Band und nicht eine Blues-Rock-Kombo war. Ja. Joachim, ich freue mich. Ich liebe diesen Podcast. Das Wetter ist super.
Ja.
Die Landschaften blühen.
Ja.
Helmut hatte recht, oder?
Kohl? Ach ja, natürlich. Blühende Landschaften. Jetzt haben wir es ja wieder. Den haben wir den. Er hat zwar nicht das Format, nicht den Umfang, Entschuldigung, der Merzi.
Die Körperschaftssteuer.
Ja.
Wird gesenkt, aber erst 2028 und dann schrittweise.
Freut sich der GmbH-Geschäft.
Ob ich das noch erlebe, weiß ich nicht. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Aber dann, Nico von Beer & Music,
hallo.
Wenn die Körperschaftssteuer gesenkt wird, dann können ja auch, womit wir beim Thema sind, die Eintrittspreise sicher wieder um 3-4 Cent pro Ticket gesenkt werden.
Ab 2028. Bis dahin sind wir dann auf dem 50-prozentigen Niveau und dann gehen wir wieder 4% runter. Ja, muss man gucken. Ne? Die Eintrittspreisentwicklung ist auf jeden Fall immer noch spannend.
Ich erzählte gerade im Vorgespräch, dass ich letzte Woche auf einem kleinen Konzert war und dann doch, ja, ich will das auch bitte. Ich mache mir natürlich angreifbar. Ich bin halt immer der Hansel, der überall sagt so, kann ich auf die Gästeliste? Und in der Regel sagt jeder so, ja klar, kannst du auf die Gästeliste, kann ich plus eins? Ja klar, geht. So, ja. Aber ich musste einfach feststellen, dass wenn ich jetzt die Konzerte, die ich besuche, natürlich ist auch Vergnügen, aber hat natürlich auch immer so einen, wie soll ich sagen, beruflichen Hintergrund. Klar, ihr wisst das, wenn man so ein Heft macht und so weiter. Aber ich gehe nirgends nur hin, weil ich muss, sondern weil ich Bock habe. Aber trotzdem, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich mir überlege, mit dem, was ich hier mit dem Ox mir jeden Monat auszahle, wenn ich die Tickets alle bezahlen würde, ich würde nur noch auf ein Viertel der Konzerte gehen, weil ich einfach nicht ein Konzertbudget von 200 Euro im Monat zur Verfügung hätte. Wie macht sich das für dich so bemerkbar jetzt, was die Ticketpreise, den Response, die Nachfragen nach Tickets. Hast du da Reaktionen? Hast du da Feedback? Wie bewertest du die aktuelle Situation und Lage in der Hinsicht?
Also ich glaube, es ist natürlich je nach Genre und vielleicht auch Region unterschiedlich, aber generell würde ich sagen, dass die Eintrittspreise immer noch steigen und auch gestiegen sind. Das hatten wir, glaube ich, vor einem Jahr hier schon mal besprochen. Aber dass die Leute, und da gilt das sicherlich nicht für alle, aber viele Leute das mitgehen. Es ist natürlich auch so, dass die großen Konzerte, hatten wir eben schon geredet, sowas wie Pantera in der Philipshalle oder so, dass die mit großen Schritten vorangehen und das macht es natürlich dann auch einfacher.
Pantera, Philips.
Also so eine Pantera-Show jetzt, da war ich als Gast, war glaube ich bei 100 Euro Endpreis inklusive aller Gebühren. Jetzt kann man auch diskutieren, wie viel Pantera das noch ist, außer dem Sänger. Aber klar, das war alles gut. Es war auch nahezu offensichtlich ausverkauft, würde ich sagen. Und es ist natürlich einfacher, wenn da 100 Euro aufgerufen werden, dass man dann auch sagt, okay, wenn wir jetzt eine Crowbar-Show im Turok machen oder so, kostet die halt auch 2, 3, 4 Euro mehr als vielleicht vor anderthalb Jahren. Ich sehe das natürlich durch immer noch gestiegene und steigende Kosten. Sehe ich das natürlich mit Wohlwollen, dass die Menschen das mitgehen und dass sie halt sagen, okay, vor 2 Jahren habe ich vielleicht für die Clubshow hier 22, 23 plus Gebühren gezahlt, jetzt zahle ich 26 und du hast dieselbe Anzahl von Leuten oder sogar mehr da, weil es natürlich auch, und das ist ja nicht nur ein Fake, es sind immer noch steigende Kosten, das Personal wird immer teurer, das Catering wird immer teurer, das heißt, du musst es ja irgendwo umlegen, das ist ja einfach so. Über Benzin kann man streiten, das wird sicherlich nicht teurer, das hält sich ganz gut, aber es ist ja einfach umzulegen und ich glaube, das Verständnis war nie größer bei den Leuten für gewisse Dinge, die sich jetzt verteuern, sei es das Brötchen, sei es das Rockart-Magazin am Kiosk oder sei es die Eintrittskarte.
Das heißt, Oxel auf seinen Preis Anfang des Jahres von 6,90 Euro auf 7,50 Euro erhöht.
So, das heißt, die Leute, und das sind ja jetzt keine Insane-Steigerungen, dass du eine Clubshow hast, die früher 20 im Vorverkauf war, die jetzt 35 kostet. Es sind natürlich, ich finde, das hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt, in Relation zu anderen Teuerungsraten, das immer noch realistisch. Und die Leute, muss man sagen, gehen's mit. Du kannst es natürlich nicht überall machen. Bands, die vielleicht ihre Leute nicht haben, wenn die zu teuer spielen, werden sie noch weniger Leute haben. Hingegen Bands, die die Leute sehen wollen, da kann man sicherlich dann auch an einigen Stellen noch hochgehen. Und diese Hallenkonzerte gehen da natürlich voran. Das ist natürlich, es ist ja ein Gewöhnungseffekt. Wenn ich als Metalhead auf so eine Hallenshow von Pantera gehe, schluck ich zwar und zahle 100 Euro, aber ich empfinde natürlich dann vielleicht ein Tourkonzert für 35, 38 Euro als günstig, auch wenn man das natürlich überhaupt nicht vergleichen kann von der Produktion und so weiter, von dem Aufwand. Aber natürlich hilft es insgesamt schon, wenn alle die Preise anheben, das zu rechtfertigen. Und man muss fairerweise sagen, zu 80% würde ich sagen, gehen die Leute es mit. Die gehen es ja auch wahrscheinlich beim Ox mit und kaufen es auch weiterhin, obwohl es ein Euro oder wie viel teurer, 80 Cent teurer?
60 Cent, ja. Ist natürlich in Relation und von der Gesamtsumme her sicher eine andere Sache. Was kostet denn, wenn du in Düsseldorf im Pitcher, ihr wisst, ist eine Kneipe, wie viele Leute passen da rein? 100, 120?
Nee, 150? 100, 150, ja. 108. Was jeder Publikum,
Was muss da so eine international tourende Band mit Vorband, was muss das da kosten, wenn du das machst?
Was heißt, was muss das kosten? Ich mache da natürlich viele Themen, die wahrscheinlich für den Laden zu groß sind. So Sachen wie Cro-Max, Demented Ago, Crowbar, Flotsam und Jetsam. Das heißt, das sind dann nicht die typischen Pitcher-Themen. Das sind Sachen, die spielen dann in einem Laden aus Venue-Gründen, der eigentlich zu klein für sie ist mit der Kapazität von 170, 180. Und dementsprechend sind das dann auch Eintrittspreise, sage ich mal, zwischen 25 und 28 im Vorverkauf bei diesen Themen. Aber nur es läuft. Die Leute gehen dahin, obwohl es dann ein kleiner Laden ist. Es sind aber auch, ich weiß nicht, ich würde sagen, dass das typische Pitcher-Thema, wenn es jetzt eine Band der Größenordnung ist, die vielleicht 80 Leute zieht und da spielt, das wird sicherlich günstiger sein. Also die meisten Themen, die ich da mache, sind einfach Themen, die so ein bisschen überdimensioniert sind und die kosten dann natürlich schon alle zwischen 25 und 30 Euro Einpreis. Die muss er anlegen.
Nun, wir wissen auch, es gibt da natürlich auch die anderen Konzerte, wenn wir jetzt mal von Düsseldorf reden, Linkes Zentrum,
genau,
oder
Wacker-Simpel,
ja. Wo man aber durchaus auch, wo man vor ein paar Jahren 10 und 12 Euro gezahlt hat, sind es halt dort auf jeden Fall auch 15 Euro.
Ich weiß gar nicht, wie ist der Einheitspreis im AK-47 mittlerweile? Der war ja ganz früher mal 10 Mark und dann, glaube ich, 5 Euro. Der wird jetzt auch wahrscheinlich 10, 12 Euro sein, ne?
Ich glaube, ich habe auch schon 15 gezahlt.
Ja.
Ich möchte es nicht beschwören.
Also ich finde,
das wäre natürlich, so ein Laden, wo man, wo ich dann halt logischerweise zahle ich da, klar.
Ich stehe nicht auf diese Gleichmacherei von Ticketpreisen. Ich habe ja ganz, ganz früher auch mal im AK-47 veranstaltet, zu Zeiten, als Resi da noch gelebt hat. Guter Mann, leider lange verstorben. Und da gab es ja diese Einheitspreise von 10 D-Mark. Und da gab es dann auch so kleine Konflikte, wenn ich dann Sachen gemacht habe, das war 2001, die US-Bombs oder so, die damals einfach zu groß waren für den Laden, was auch überaus verkauft war. Und das hat dann irgendwie 14 oder 15 D-Mark gekostet. Und dann wurde dann schon gesagt, wir haben hier diesen Zehner und ich habe da immer argumentiert, naja gut, aber wenn jetzt irgendwie die Hauruck-Band aus Bielefeld hier kommt und spielt für 10 Euro oder es kommt eine Band, weiß ich nicht, was da gespielt hat, wie Donuts oder wie US-Bombs oder Heideröses oder sowas und es kostet 14, 15 Mark, dann hat das doch eine andere Wertigkeit. Ich will da jetzt nicht eine Hierarchie aufbauen, aber das ist doch eine Band, die sonst in größeren Läden spielt, wahrscheinlich damals woanders für 20, 22 Mark. Und diese Gleichmacherei hat mich schon immer gestört und deswegen finde ich das jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn solche Läden da auch Unterschiede machen. Und jetzt halt, wenn du sagst 15 Euro, also ich war länger nicht mehr da, ich hätte jetzt gesagt 10 ist der Einheitspreis. Wahrscheinlich ändern die das dann halt auch ein bisschen, je nach, wenn eine Local Band ist. Aber du siehst ja auch alleine daran, dass sich da halt viel getan hat. Das heißt, wenn im AK irgendeine nationale Band oder auch internationale von einer kleinen Größenordnung für 15 Euro spielt, dann ist klar, dass Cro-Max oder sonst was im Pitcher nicht für 15 Euro spielen können. Ne?
Ich meine, ich sehe es ja auch hier, unserem Kulturverein Waldmeister in Solingen, wenn wir dann mit dem Kauerclub Konzerte machen, ist halt immer so die Preisspanne, die wir angeben. Früher hatten wir auch mal so pay what you can oder pay what you want. 8 bis 10, mittlerweile ist halt auch schon eher so 10 bis 15 und auch mal mit einer Tendenz noch ein bisschen drüber, was wir dann halt an der Kasse empfehlen. Also das hat sich schon irgendwie auch deutlich geändert. Und ich sehe natürlich, du sagtest, die Leute machen es mit, ja. Aber die Frage ist, wer macht das mit und wen haben wir verloren? Also ich würde jetzt mal sagen, Menschen, die zu Mindestlohn irgendwo arbeiten, die vielleicht Familie haben, nicht den besten Job, irgendwie mit vielleicht 1400 Euro irgendwo rausgehen. Hm. Wenn man sich da überlegt, Wie viele Konzerte dieser Art kannst du dir da einfach noch leisten? Und da sehe ich natürlich schon das Thema. Das ist ja dann nicht, man bleibt ja nicht bei den, sagen wir mal, 40 Euro fürs Ticket für den Abend. Für die größere Bands, die du schon seit vor 20 Jahren gesehen hast, du die wirklich gerne nochmal wieder sehen willst, sondern ich war bei in Münster bei in der Skaters Palace.
Ja.
Ja, da hat das Bier, ich glaube, es war nur 5,50 €. Mhm. So. Wenn ich mir dann überlege, man hat also das Ticket für die Show und dann, ich sag mal, sich an dem Abend, wenn man mit Kumpels unterwegs ist und mit FreundInnen, dass man sich mal 3 Bier reinstellt, ist jetzt keine,
ja, klar,
keine unverschämte Menge. Dann hast du 40 Euro plus die 20 Euro, bist du schon bei 60 Euro, T-Shirt, bist du bei 85 Euro. Naja, und dann musst du was essen. Also ein Konzertabend aus dem Haus gehen, bisschen früher den Konzertabend 100 Euro liegen zu lassen,
ist kein Kunst. Nee. Natürlich. Auf der anderen Seite, wie viele Konzerte will man oder muss man besuchen? Ich gebe dir da recht. Die Zahlen, würde ich aktuell sagen, sprechen eine andere Sprache, weil ich auch glaube, dass die Leute in Relation zu sonstigen Preiserhöhungen diese Konzertpreiserhöhungen immer noch realistisch finden. Also ich glaube, dass die paar Euro mehr bei diesen Clubkonzerten, wenn wir jetzt darüber reden, vor Corona, nach Corona, 5, 6, 7 Euro mehr wahrscheinlich, dass die Leute das so krass nicht stört in Relation zu den Kosten, die sie sonst mehr haben. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen so ein Arschlecken-Effekt, wenn man sich die Energiepreise und alles anguckt, was man da mehr zahlt, dass umgerechnet auf ein Konzert in der Woche, wenn man jetzt in dieser Clubgrößenordnung unterwegs ist, die 30, 40 Euro mehr im Monat, dann ist vielleicht auch nicht mehr ausmachen. Natürlich ist es ein Rattenschwanz.
Das aber wenn wir es mal auf 3, 4 Mal im Monat hochrechnen.
Klar, die T-Shirts sind natürlich, also ich finde die Steigerung hier, wo wir gerade bei T-Shirts sind, bei deiner T-Shirts-Kiste hier, dass viele kleine Clubbands mittlerweile schon 30 Euro für ein T-Shirt nehmen, will ich mich nicht einmischen, aber es ist natürlich schon, das war vor Corona, würde ich sagen, 18 bis 20 Euro und soweit ich das weiß, sind die Rohlinge und der Druck nicht in dem Maße gestiegen. Das heißt, da wird natürlich, was wir schon mal besprochen hatten, auch viel wieder gut gemacht, was sonst irgendwie teurer geworden ist. Aber ich finde da teilweise bei Merchandise...
Busmiete ist teilweise massiv hochgegangen.
Also wenn du im Pitcher spielst und nimmst 30 Euro für ein T-Shirt, finde ich das teilweise wilder als die Eintrittspreise.
Aber es ist natürlich auch so, dass, ich weiß nicht, wer da deine Erfahrungen sind, mit den Läden, wo du Konzerte veranstaltest, ist so ein Off-Topic jetzt, aber können wir auch mal drüber reden, dass ja, wie ich höre, je nach Venue, die sich teilweise auch 20% die Venues nochmal an Prozenten geben lassen für den T-Shirt-Verkauf. Von jedem verkauften T-Shirt 20% für den Laden.
Das ist eher in der größeren Größenordnung der Fall. Ich habe Venues, die haben kleine, wenn du so 1500er Venues hast oder 1200er Venues, die haben dann manchmal feste Pauschalen. Ein 100er am Abend oder 10 T-Shirts Merch-Fee, aber...
Also 10 T-Shirts wieder dir an die Belegschaft und die Hoodies hinter der Theke gehen.
Crew-Shirts, gut, da kostet der Grundpreis dann 5 Euro netto, das kann man machen, finde ich aber auch okay. Ich finde auch dieses, wenn ich da verkaufe, kann ich auch ein bisschen, ich sag mal sowas wie 10 Crew-Shirts, finde ich, sollte das Mindeste sein, aber keines der Venues kriegt da irgendeinen Merch-Cut, also irgendwelche Prozente. Das sind kleine Pauschalen.
Das ist üblich, in anderen Venues ist es der Fall.
Wenn du höher gehst...
Ich weiß es von einer großen Metal-Band in Essen-Krugerhalle und so weiter, da waren dann auf jeden Fall 20 oder sogar 25% fällig, was so durchaus schon vor Ort irgendwie zu Protesten von den Leuten an den Merch-Ständen geführt wird.
Wenn die Band dann 45 Euro fürs T-Shirt nehmen muss, das ist natürlich, ich weiß nicht, wie die Deals da im Einzelnen sind, ob man dann Gestaltungsmöglichkeiten hat, aber ja, das ist, du musst das dann durch die Halle verkaufen lassen, auch durch Personal von der Halle und die bekommen dann diese Prozente, 20 bis 25%, glaube ich, plus Mehrwertsteuer, würde ich sagen. Ob das im Einzelnen Verhandlungssache ist, weiß ich nicht, aber auch da muss ich sagen, gibt es Touren, die nehmen dann halt 45 Euro für das T-Shirt, was ich auch relativ amtlich finde. Und es gibt auch andere Touren, die spielen dieselbe Halle, die das dann trotzdem schaffen, für 35 Euro abzugeben. Also muss jeder selber wissen. Aber ich glaube, diese 45-Euro-Nummer damals wurde ja auch im Internet nicht so gut besprochen. Ne?
Nun sind wir nochmal bei dem Thema, wer soll sich das alles leisten können? Und ich denke, die Leute, die hingehen, das ist das eine, aber das andere ist ja auch die Leute, die wir nun ja, verlieren oder verloren haben. Ich behaupte jetzt mal, wenn man sich anschaut, was die Studi-Mieten in Großstädten sind, Köln, Düsseldorf, hatten wir neulich erst die Berichterstattung, dass du da teilweise kein WG-Zimmer mehr für unter 600 Euro bekommst. Nun, wenn jetzt jemand studierend ist in so einer Stadt, wenn schon die Lebenshaltungskosten an sich krass sind, wenn die Miete für das WG-Zimmer schon bei 600 Euro liegen, dann hat man ja eigentlich, na, wenn wir jetzt mal in unser Alter zurückrechnen, du bist ja auf ein Konzert gegangen und dann hast du halt irgendwo einen Zehner und noch zwei, drei Mark, ja. Euro für ein Bier.
Für ein Bier.
Dann konntest du halt mit, ja doof gesagt, mit 15, 20 Euro am Abend aus dem Haus gehen und hattest echt Spaß. Und wenn das heute eben bei solchen gestiegenen Preisen solche Dimensionen annimmt, ist natürlich auch eine Frage, ob wie man halt auch so eine Nachwuchsgeneration als Konzertpublikum durchaus, also als so ein Standard-Freizeitvergnügen, ja, das man jederzeit nutzen kann, verliert, wo einfach klar ist, das ist was Besonderes, so ein Konzert. Sowas kann man halt alle einmal im Monat machen oder alle zwei Monate aufgrund der Kostensituation. Das finde ich halt schon so als...
ich finde aber zur Wahrheit gehört auch dazu, und das siehst du ja jetzt in der Diskussion, dass ab 2026 Mindestlohn 15 Euro, also wenn du über D-Mark redest, 30 Mark. Zur Wahrheit gehört ja aber auch schon dazu, sieht man jetzt bei den ganzen Tarifabschlüssen und so weiter, dass die Löhne wahrscheinlich nicht überall, aber wenn du den Mindestlohn nimmst, 15 Euro, 30 Mark zukünftig, der, weiß ich nicht, zu D-Mark-Zeiten wahrscheinlich mal bei 8 oder 10 Mark war. Das heißt, wenn man die alten Zeiten vergleicht mit den Ticket- und Getränkepreisen, muss man natürlich auch die neuen Zeiten gleichsetzen, dass die Löhne da schon zu den alten Zeiten rapide gestiegen sind. Das erklärt vielleicht teilweise, warum die Leute es sich immer noch leisten können. Und ich sehe es ja auch beim Personal, was da teilweise am Tag aufgerufen wird und was vor 10 Jahren aufgerufen wurde. Also da ist schon viel passiert. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das für alle Leute gilt, aber... Die Entwicklung sieht man ja schon deutlich am Mindestlohn.
Also und das, was du bezahlen musst für Lichtleute, für
genau.
Tonmenschen.
Stations, Securities, also das ist schon, da hätte man noch vor 6, 7 Jahren gefragt, wenn dann eine Stagehand mit der Rechnung ankommt, Entschuldigung, sind Sie irgendwie Mediziner oder haben Sie den Doktor gemacht? Was man jetzt leider, muss ich auch ganz klar sagen, bezahlen muss, freust du dich auch nicht drüber. Und wie gesagt, die Leute verdienen ja auch mehr Geld, auch teilweise in einfachen Jobs. Und ich glaube, dass das natürlich auch erklärt, warum man dann auch mehr ausgeben kann für das Ticket. Aber ich kann es dir so, es ist natürlich wahrscheinlich teurer geworden, als die Leute am Endeffekt verdienen, wenn du natürlich mit Getränken, mit Merch, ich kann es dir nicht erklären. Ich weiß nur, dass es noch funktioniert. Also man hat ja auch gerade viele jüngere Themen. Da gehen ja auch Menschen hin. So. Also das...
Ich habe halt das Gefühl, dass gerade jetzt im Vinylbereich da der Bogen etwas überspannt ist. Ich habe zum 1. April den April-Scherz-Post gemacht.
Habe ich gesehen.
Hier 50% Zoll auf Vinyl. kurze Zeit später haben wir eigentlich nicht mehr drüber gelacht, weil es irgendwie plötzlich beinahe schon Realität war. Aber wenn selbst... Menschen aus meinem und Ochs-Umfeld, passionierte Vinylsammler und Käufer und Menschen, die sagen so, ey, ich supporte das alles, die neben dem, was sie zum Ochs zum Besprechen bekommen, jeden Monat noch richtig viel Geld ausgeben, die sagen so, ey, allmählich, 35 Euro bin ich noch mitgegangen, jetzt sind es 40, da ist es 45, ganz ehrlich, bald bin ich raus und das ist natürlich so eine Situation, also es gibt immer so einen Kipppunkt, den sehe ich jetzt tatsächlich bei Vinyl allmählich erreicht. Und das ist natürlich, wenn Dinge, die eigentlich sowas wie so, man redet ja so, kulturelle Teilhabe, natürlich gibt es kein Recht auf bezahlbares Vinyl, aber auf so eine kulturelle Teilhabe, und dazu würde ich jetzt einfach auch unsere Musik zählen, da sehe ich schon so eine gewisse Spaltung, die sich da auftut, zwischen denen, du sagst so, ja, die sich halt leisten können und die sich einfach nicht mehr leisten können, aber die auch einfach dann so leise sind. Das sind ja nicht die Leute, die dann laut schreien und viel posten und ja, die sind dann einfach nicht mehr da.
Ja, ich weiß, was du meinst und gerade auch beim Vinyl ist das schon eine relativ heftige Entwicklung. Ich kann da nicht, ich weiß nicht, ich glaube, als wir uns vor 2 Jahren hier saßen, hatten wir die ähnliche Thematik. Da war abzusehen, dass alles teurer wird, dementsprechend die Eintrittspreise steigen. Jetzt mit dem Rückblick muss ich sagen, das hat funktioniert. Ob dann irgendwann mal das Ende der Fahnenstange erreicht ist, wir können jetzt hier eine riesige politische Diskussion lostreten. Es ist natürlich auch so, zur Wahrheit gehört dazu, wenn natürlich Löhne oder Mindestlohn jetzt festgelegt werden, steigt auf 15, müssen auch andere Löhne steigen. Wenn die Löhne insgesamt natürlich steigen, wird das Produkt natürlich auch teurer. Das ist für dein Heft genau dasselbe wie für meine Show. Dementsprechend ist das natürlich so ein, ich glaube, das nennt man Lohnpreisspirale, so eine Entwicklung, die natürlich in Gang gesetzt wird. Und vorausschauend wird sich das nicht ändern. Und dann kann man immer nur hoffen, dass das einigermaßen gleich ist, dass die Leute halt ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben, um das bisschen mehr oder das mehr, was es teurer wird, zu bezahlen. Aber ja, klar, wenn du vor 10 Jahren jemandem gesagt hättest, eine Vinyl, was hast du gesagt, 43 Euro oder was? Oder hättest du vor 10 Jahren gesagt, die NoFX Abschiedstour kostet irgendwie 86 Euro Endpreis, dann hätten viele mit großen Augen geguckt und gesagt, alles klar. Aber ich sage jetzt mal, Vinyl läuft ja immer noch und auf NoFX haben es überlebt und es waren Leute da. Also wie nennt man das so schön? Angebot und Nachfrage. Das ist halt jetzt stumpf gesagt, aber so läuft's halt, ne?
Ein Aspekt ist natürlich, der dann wiederum den Kulturschaffenden zugutekommt, dass es ja auch, ich bin jetzt nicht exakt im Detail und von den Beträgen her, aber dass es auch bei geförderten Maßnahmen, bei geförderten Konzerten und Veranstaltungen gewisse Grundhonorare jetzt eben gibt, von so und so viel pro Person muss das und das auf jeden Fall sicher gezahlt werden, was natürlich jetzt so die klassischen DIY-Konzerte, wo wir oft wissen, da machst du halt irgendwas, dann stehst du da mit 30, 40 Leuten. Mhm. Natürlich auch da in der Hinsicht eine Situation darstellt. Einerseits wünscht man jedem, der Musik macht und das mit vielleicht auch ein paar Ambitionen, dass irgendwie entsprechend honoriert wird, auch finanziell. Aber andererseits auch da natürlich immer die Frage, wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Es ist und bleibt schwierig. Ich wollte aber noch den Übergang machen natürlich zu einer Sache, die mich eigentlich zu der Podcast-Anfrage an dich geführt hat. Wir erleben ja eine Sache, dass wir während der Pandemie erlebt haben, dass Clubs in Schwierigkeiten waren, denen dann geholfen wurde finanziell seitens der Regierung mit vielen verschiedenen Fördertöpfen und so weiter. Jetzt erreichte mich auch von dir hatte ich dazu Feedback, Buster Club in Osnabrück, der in Schwierigkeiten ist. Es gibt hier die Goldgrube in Kassel, die mit Crowdfunding und Publikumshilfe versucht zu überleben. Wir hören von der Kulturfabrik in Krefeld, ein glaube ich, klassischen so soziokulturellen Zentrum, Konzertvenue, wo früher sehr viele Sachen hier in der Region waren, in letzter Zeit jetzt eher nicht mehr so in unserem Bereich.
Genau.
Man hat das Gefühl, dass es durchaus, ja, wie soll ich sagen, die Einschläge näher kommen, einfach Venues aus verschiedenen Gründen Probleme haben. Fangen wir vielleicht mal an, so Ursachen. Das eine ist, sind Sachen wie Vermieter. Ich beziehe das jetzt nicht auf konkret auf eines dieser Sachen, aber auch aus Berlin oder sowas hört man Dinge. Vermieter, die Mieten hochschrauben. Mhm. Natürlich die Personalkosten, die steigen, die Ansprüche, die seitens Maßnahmen, was jetzt Gebäude, Entlüftung,
Brandschutz
etc. All das natürlich Maßnahmen, wo man früher sagte, okay, man ist mit durchgekommen und das ging und das Venue war ja okay. Mhm. Und plötzlich fallen halt da gefühlt so dominosteinmäßig verschiedene Bausteine weg.
Ich bin in Osnabrück haben wir ja viel gemacht. Da ist es dann aktuell wirklich, dass da neue Auflagen sind, beziehungsweise Lüftungsanlagen, Brandschutztüren und so weiter, die aktuell nicht zu stemmen sind für den Club. Man weiß nicht, ob das irgendwann mal wieder zu stemmen ist, wenn der Vermieter dann daraus noch kein Aldi gemacht hat. Man weiß nicht, was nächstes Jahr ist, aber er schließt erstmal auf alle Fälle und das ist aufgrund der neuen Auflagen und den Kosten, die damit verbunden werden, die einfach, das ist ein Verein, für den Verein nicht zu stemmen sind. Krefeld habe ich jetzt auch nur aus der Distanz mitbekommen. Ich hatte früher mal ein paar Veranstaltungen in der KUFA. Meiner Information nach, ich weiß nicht, ob es ein Verein ist, war es auf alle Fälle ähnlich, glaube ich, wie das Zack in Düsseldorf auch immer städtisch gefördert. Deswegen hatte mich das jetzt so ein bisschen gewundert. Die hatten früher auch immer starke, ich sag jetzt mal, Disco- und Tanzveranstaltungen, aber das ist ja eh alles nicht mehr so prall. Konzertmäßig war jetzt aus meiner Beobachtung, ist die KUFA in den letzten 10-12 Jahren irgendwie nicht mehr so prominent auf der Landkarte erschienen. Um ehrlich zu sein, alles da, was wir gemacht haben, war auch besuchermäßig irgendwie ein Bruchteil der Leute, die sonst in Köln oder Düsseldorf gekommen wären. Thema, weiß ich nicht, Funny von Dannen oder Frittenbude, was ich da gemacht habe. Aber gut, der Laden hat sich natürlich auch 30, 40 Jahre gehalten. Ende der 90er, Anfang der Nuller war da auf jeden Fall mal auch viel Relevantes.
Anfang der 90er da schon, Poison Idea war damals
doch. Anfang schon, da war ich natürlich doch, da war ich doch gerade grundschulreif. Aber ich kann es dir in Krefeld nicht sagen, ob da die Fördermittel nicht erhöht worden sind.
Nee, oder das ist jetzt Spekulation, aber
es ist es hat mich auch gewundert, dass ich dachte, die waren immer so ähnlich wie die Stadt, no offense, und die graue Kulturfabrik Krefeld, die da ewig vor sich hin machte, und ich war auch Jahre nicht mehr da, und dann plötzlich, ja, wir haben Schwierigkeiten, so, keine Ahnung, also aber du hast recht, Poison Idea, Ende 90, Anfang der Nuller war ja da alles, Cockney Reject, Therapy und so weiter, Addicts, da waren ja echt ganz witzige Konzerte, aber das ist auch schon lange her.
Nun, nichts hat eben Bestandsschutz, muss man auch mal so sagen. Es ist immer eine Frage, wie auch in der Stadt so ein Venue sich etabliert. Ja. Muss man sich ja natürlich auch permanent Publikum warm halten, ranhalten. Und wenn Leute natürlich gewohnt sind, dass in so einer Stadt gar nichts mehr existiert, machen sie es vor. Das ist ich spekuliere jetzt mal, aber es ist auch eine Generationenfrage, dass wenn mal da eine Generation von Menschen ohne so einen undergroundigen Rock-Konzertladen aufgewachsen ist, dann haben die plötzlich selber 14-, 15-jährige Kinder. Na, wenn die selber nirgends dahin gegangen sind, nehmen sie auch niemand mit. Also es ist...
Ja, es ist auf alle Fälle, ich meine, und auch gerade im Bereich KUFA, die waren ja oder sind ja eine Institution in NRW. Natürlich ist es wichtig, dass es solche Läden gibt, aber ich glaube, alleine von der Unterstützung da von Stadt oder auch vielleicht Staat, da muss auch das Programm passen. Und ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, wenn da alles prall gewesen wäre bezüglich der Besucherzahlen in den letzten Jahren, hätte man die Probleme wahrscheinlich nicht gehabt.
Ja, aber ist natürlich das nächste Ding, dass man...
Du siehst ja auch zum Beispiel aktuell Ratingerhof in Düsseldorf, wo ich zu Zeiten...
Das mal für die Menschen, die es nicht so konkret mitverfolgt haben, Ratingerhof... ganz früher war es der Ratinger Hof, dann hieß es eine Zeit lang Stone, dann hieß es Stone im Ratinger Hof, dann hieß es irgendwann nur noch Hof, wie auch immer, wir reden immer von dem gleichen Laden, ganz abgesehen von dem ganz ursprünglichen, der in der Form nicht mehr existiert, sondern das, was dann irgendwann in den 90ern, glaube ich, neu geschaffen wurde.
Es gab mal eine relativ, Gott habe ihn selig, lustige WDR-Reportage, wo Gabi Delgado von DAF schimpfend vor diesem Laden stand und sagte, diese Scheiße hier hat doch gar nichts mehr mit der Sache von früher zu tun, was soll das? Jetzt ist er leider tot. Ich habe DAF ein paar Mal gemacht, war ein netter Typ, immer Zigarette und Bierchen in der Hand. Klar, Ratinger Hof kennt, glaube ich, jeder, Ende 70, ganz entscheidender Punkt. Künstler, Punkrockladen bis Anfang 80, dann war da, glaube ich, mal ein bisschen Ruhe, dann war es mal ein Technoladen eine Zeit lang. Stone war Anfang Nuller bis 2018, das war eigentlich Stone im Ratinger Hof, wenn man ehrlich ist, die längste Zeit eines Betreibers dort. Der hatte eine sehr, sehr erfolgreiche Indie-Disco zu Zeiten, als Indie-Disco noch groß war. Wir haben da von 2003 bis 2018 sehr viele Konzerte gemacht, 150, 160. Eigentlich war das die Zeit, wo der Laden permanent funktioniert hat, konzertmäßig wie auch Disco-mäßig. Und dann hat er den Laden, glaube ich, kurz vor Corona abgegeben. Dann war Corona, dann sind neue Betreiber reingekommen, zwei neue Betreiber, die es nicht so hinbekommen haben, das Ding zum Laufen zu bringen, sage ich jetzt mal. Neuer Betreiber hat sich dann nicht gefunden auf dem ursprünglichen Wege und jetzt ist die Stadt letztendlich da reingegangen, die Firma D-Live, die auch verantwortlich ist für die ganzen Konzerte im Stadion, im ISS.
Quasi eine städtische Tochtergesellschaft für Kulturbetriebe sozusagen.
Die ist da reingegangen und hat eine Ausschreibung gestartet, wo sie auch, die Zahlen sind ja öffentlich, kann jeder einsehen, die Miete deutlich minimiert hat, quasi mit ins Risiko gegangen ist. Dafür musst du dann aber ab Summe X Gewinn den Gewinn mit denen teilen. Und da haben sich jetzt Menschen gefunden, die das übernommen haben zu den Bedingungen. Das
sind die Kollegen von
Konzertteam
NRW, die sehr viele größere, aber auch kleinere Clubkonzerte machen. Und sagen wir so, es ist auf jeden Fall jemand, der sein Handwerk versteht. Und so, dass zumindest in Altstadtnähe weiterhin ein rockmusikaffiner Club existiert, was in Düsseldorf in der Altstadt ja nicht ohne das eigentlich, nachdem das Tube zu war. Ja, ist da noch irgendwas?
Nee, es ist eigentlich die Kollegen, die das jetzt machen, auf alle Fälle fähige Leute. Die haben ja auch 5, 6 Jahre lang das Tube gemacht. Und ich glaube, wenn man das nochmal hinkriegt, dass das ein ordentlicher oder ein halbwegs okayer Konzertladen wird, dann sind das die richtigen Leute dafür, weil alles andere oder alle anderen, die es probiert haben, hatten da, glaube ich, zu viele Vorstellungen, die nicht der wirtschaftlichen Realität entsprachen. Und es ist auch nicht einfach, wie gesagt, wir haben super viel da gemacht, die Altstadtlage, du kannst da kaum ranfahren, es gibt keinen richtigen Backstage, du kommst nicht auf die Bühne. Es ist wirklich nicht einfach, da eine Konzertshow durchzuführen. Und ich bin auch ehrlich, wenn der Laden nicht diesen glorreichen Namen hätte, würde man ihn wahrscheinlich gar nicht so beachten, weil die Location an sich, bei aller Liebe dazu, ist einfach, es ist schwierig dort, wie man sagt, eine Show durchzuführen oder zu produzieren. Man lebt natürlich von diesem alten Ratinger Hof. Und auch wenn es damals ganz anders aussah, es ist halt dieselbe Grundfläche, es ist dieselbe Hausnummer. Und wir haben da ja, wie gesagt, auch von irgendwie Sonderschule als Vorband, Roll Republic, Therapy, Ugly Kid Joe, Agnostic Front, da hat alles gespielt in den 15 Jahren und da wurde auch wirklich viel durchgeprügelt, was da zu groß ist für den Laden. Und das war vielleicht manchmal auch, weil es natürlich dann der Ratinger Hof ist und weil das Grundinteresse der Leute an dieser 300er Venue auch bei größeren Bands immer schon so ein bisschen größer war, weil es halt der heilige Ratinger Hof ist. Und ich hoffe, die Herrschaften, die das jetzt machen, können das auch nutzen, damit es da weiter gut zur Sache geht.
Mhm. Ja. Aber sind wir natürlich auch bei so einem Ding und das deshalb zum Beispiel jetzt in einer Stadt wie Düsseldorf, aber das betrifft ja auch andere große Städte auch, dass wir in so einen Bereich kommen, wo sehr viel das mit Gentrifizierung zu tun hat. Ich hatte hier in der Lokalpresse einen Artikel gelesen über einen Handwerker, der so ganz klassisch in so einem Hinterhof seine Firma hatte. Und wo in Düsseldorf jetzt reihenweise in diese schicken Hinterhofgrundstücke gehen Investoren rein, wird Wohnbebauung reingeklotzt. Natürlich, die Leute wollen auch irgendwie wohnen. Wohnung ist auch knapp. Aber dann bleibt eben für Gewerbe auch gar keine Flächen mehr innerstädtisch. Der Verkehr fließt nicht. Die Leute kommen mit ihren Lieferwagen,
ja.
Elektriker, was auch immer, kommen gar nicht mehr rein, raus, stehen stundenlang im Stau. Und das, was man einfach mal so nutzen konnte, so Toranfahrt vom Mietshaus und hinten auf dem Hof die alte Butze, wo du dann irgendwie vielleicht Konzerte veranstalten konntest. Linkes Zentrum ist ja letztlich auch sowas mit den üblichen Problemen. Zu viele Anwohner, zu viel Lärm, abziehen nur still,
ja.
Raucher vor der Tür, die Klappe nicht halten können und so weiter. Ein bisschen Raucherbashing muss sein
im Podcast. Ja.
Immer. Wir nicht rauchen, Nico hier.
Ja.
High five. Die Situation ist natürlich einfach, wo kann man überhaupt noch ein Rockmusik oder ob du nur Techno machst, ist ja letztlich das Gleiche. Gleiche Art von Publikum, gleiche Art von Emission, Lärm. Wo kann man sowas überhaupt noch machen? Das wird ja eigentlich durch diese Art der Konzentration von Wohnen, dem Vertreiben von Gewerbe, die Flächen, die einfach zu wertvoll sind, um sie so eine dann doch gar nicht mal so gewinnträchtigen Branche wie diese Art von Konzert, Gastrogewerbe zu machen. Also es fehlen einfach die Flächen, es fehlt einfach die Locations schon weg und das zieht sich ja durch alle Städte auf.
Ich gebe dir da recht, ich bin eigentlich immer noch sehr überrascht, wie viele Venues es in Innenstadtlagen gibt, die nicht gefährdet sind. Jetzt kann man natürlich sagen, der Staat soll sich aus vielen Sachen raushalten. Klar, wenn es nur nach dem Markt irgendwann geht, sehe ich da überall Wohnungen, weil natürlich der Besitzer oder Vermieter definitiv mit diesem Wohnraum mehr Geld verdienen wird als mit irgendeiner Konzertvenue. Das heißt, entweder die Flächen sind dann vielleicht kulturell geschützt, dass irgendeine Stadt oder so weiter sagt, nee, hier wollen wir jetzt nicht noch mehr Wohnungen, hier bleibt jetzt die Kultur erhalten. Aber die Probleme werden natürlich immer größer. Du siehst es, Osnabrück ist zum Beispiel dieser Bastardclub auch im Zentrum. Und ich weiß nicht, ob der Vermieter da nicht auch schon drauf lauert, wenn das Ding irgendwann zu ist, dass er da was Lukrativeres machen kann. Gut, jetzt kann ich dem Mann nicht vorschreiben, was er mit seinem Geld zu machen hat. Wenn er halt kein Interesse an sowas hat und sagt, ich mache jetzt was anderes da draus, dann ist das natürlich auch die Freiheit des Einzelnen. Aber mich wundert das ehrlich gesagt noch, wie viele Koexistenz es da gibt. Ratinger Hof, Düsseldorf ist ja dasselbe. Die neuen, sehr, sehr teuren Wohnungen, die quasi auf der anderen Straßenseite sind, die für sehr, sehr viel Geld verkauft worden sind.
Das ist, glaube ich, so ein Lording-Haus, das ist so ein Style-Hotel.
Da muss man ja fairerweise auch sagen, dafür ist es ja fast noch lange gut gegangen. Gut, die Menschen, die da kaufen oder hinziehen, ziehen in die Altstadt, da musst du eigentlich wissen, was auf dich zukommt.
Ja, das wissen sie im Zweifelsfall, wissen sie, oh nein, das sind wie Leute, die in der Nähe des Flughafens
ziehen
und ja, über die Flugzeuge überrascht.
Also das sind auch die Schlimmsten, erst da hinziehen und dann meckern. Man hat das Problem, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aktuell hat der Kollege in Weinheim, Michael Wiegand, Café Zentral Weinheim, sehr, sehr etabliertes Venue seit den 90ern, wo alles gespielt hat. Er hat, das hat er jetzt vor ein paar Tagen auch öffentlich gemacht, sehr große Probleme unter der Woche, wo er letztendlich um 10 Uhr die Konzerte zu Ende haben muss. Um 23 Uhr müssen alles geladen sein, die Leute müssen weg sein, weil sich halt ein Anwohner immer permanent beschwert. Und der hat es jetzt dann wohl so weit geschafft. Und der Laden ist da auch auf der Bahnhofstraße in der Innenstadt. Und ich weiß es nicht. Es gibt ja immer noch viele Läden, die in der Innenstadt sind, wo das auch irgendwie klappt. Wenn es nur nach dem Quadratmeterpreis gehen würde oder gehen wird in Zukunft, dann werden wir in 10 Jahren alle Läden wahrscheinlich nur noch in Dorflagen oder Walacheilagen haben. Aber es scheint sich ja noch so ein bisschen was da zu halten. In Köln, Helios 37, so eine Live-Music-Hall.
Gut, aber Helios 37 wissen wir auch, das ist am Rande der Fläche. Also quasi,
altes Underground.
Wenn man über die Mauer spucken würde, ist man da, wo früher das Underground war. Jetzt stehen da auch irgendwelche hässlichen Gebäude irgendwelcher Art. Aber Helios ist auch auf der Abschussliste. Also dass das noch nicht abgerissen ist.
Genau, das war ja immer nur temporär angelegt. Macht sich jetzt, glaube ich, auch schon 8 bis 10 Jahre. Auf der anderen Seite 3 Straßen weiter, die Live Music Hall hatten, glaube ich, auch immer wieder Probleme mit Anwohnern, nur existieren jetzt, ich glaube, die haben 40-Jähriges oder was, ich weiß es nicht, existieren jetzt auch schon seit Mitte der 90er. Die Probleme gibt's immer wieder, aber eigentlich muss man auch dazu sagen, gibt's ja auch schon noch einige Venues, die immer noch existieren. Zack, Düsseldorf hatte auch vor ein paar Jahren mal so Anwohnerprobleme, obwohl es in einem Industriegebiet offiziell ist, mit einem, der sich da immer beschwert hat und immer wieder das Ordnungsamt gerufen hat. Und
haben natürlich den Vorteil, so ein Laden wie das Zack, es ist eben soziokulturelles Zentrum,
öffentliche Förderung. Das ist natürlich ein riesen öffentliches Interesse für die Stadt Düsseldorf, diesen Laden zu haben.
Wissen wir natürlich genau, einfach auch, mehr im Zweifelsfall also heißt es dann halt in einem Telefon auch mal eher ja, wenn jemand anruft, als das
hat natürlich
sofort jemand losrennt
genau
und die Bude zumacht.
Das wurde dann auch befriedet, hat ein riesen Standing, aber auch sowas wie Pitcher. Ich meine, das muss man sagen, er macht 5, 6, 7 Veranstaltungen die Woche. Es ist immer um 22 Uhr Curfew aufgrund der Situation in dem Haus und der Nachbarn. Und das funktioniert auch seit 15 bis 20 Jahren und da wird auch viel gemacht. Also es gibt auch schon noch viel, was stattfindet und was auch in Innenstadtlagen einfach noch leben kann. Aber man weiß natürlich nicht, wenn die Entwicklung weiter so ist in den Innenstädten, sehe ich das persönlich auch, dass die Flächen, die natürlich viele Quadratmeter verbrauchen und vielleicht nicht das Geld einspielen, was Wohneinheiten bringen würden oder andere Gewerbeeinheiten wie irgendeinen fescher Laden oder so, dass die dann eher früher oder später an den Rand gedrängt werden.
Aber was machen wir mit Läden wie ich meine, wir sollten jetzt nicht über Menschen oder Venues reden und Veranstalter, Betreiber, die wir nicht direkt kennen, aber nennen wir doch mal sowas wie Fabrik in Coesfeld.
Mhm.
Geschäftsmodelle, die, wie soll ich sagen, die klassische Großdisco auf dem Land, Industriegebiet, großer Parkplatz,
ist eine super Venue eigentlich.
Gelebt davon, dass dort eben die Dorfjugend sich am Wochenende getroffen hat, um dort Party zu machen. Ja. Motto-Party, Crossover, whatever. Wie halten sich, du veranstaltest ja fast bundesweit eigentlich oder Westdeutschland, von nicht ganz Süden bis nicht ganz Norden, aber...
Primär NRW mit Ausnahmen, ja, aber in Coesfeld haben wir auch immer sehr viel gemacht, machen wir sehr viel.
Und wie halten sich denn solche, klassischerweise solche Rockfabriken, wie es früher hieß, solche Läden, wie ist denn so deine Erfahrung zu deren Standing, weil es ja durchaus gefühlt eher so eine 80er, 90er Jahre Art des Venues ist.
Was halt solche Läden mittlerweile viel machen, also du hast so zwei Beispiele, du hast zum Beispiel das Stahlwerk in Düsseldorf, das ist auch so eine klassische 90er-Diskothek und auch die Fabrik in Coesfeld, wo ich halt auch weiß, dass dort sehr, sehr viele Firmenveranstaltungen stattfinden, die natürlich nirgendwo zu lesen sind. Und gerade auch in Coesfeld wird, glaube ich, viel gemacht mit irgendwelchen Hochzeitsgesellschaften und so weiter. Und ich glaube, das ist lukrativ. Firmenveranstaltungen und Hochzeitsgesellschaften sind lukrativ. Und gerade dann natürlich auf dem Land, wo es nicht so viele Räumlichkeiten gibt. Und so wie ich Coesfeld sehe, sind die Konzerte, glaube ich, ein Geschäft, was nebenbei noch ein bisschen Spaß macht. Aber ich glaube, der Grundstock sind da private Feiern. Die Disco ist meiner Information nach, wie überall woanders, auch rückläufig. Aber ich würde sagen, ohne Privat- und Firmenveranstaltungen würden sich solche Läden einfach nicht mehr halten. Das ist auch im Stahlwerk ist es ja dasselbe. Da waren früher mehr Konzerte. Jetzt sind da sehr viele Firmen-Events und Food-Events und so weiter. Mhm. Das scheint deutlich lukrativer zu sein, als Konzerte zu veranstalten. Die Zeit der Großraumdiskotheken ist ja auch bei Disco-Veranstaltungen vorbei. Da mag es immer noch Ausnahmen geben, aber generell hast du da, wenn du eine Motto-Party hast, wo du früher 1500 Leute hast, hast du wahrscheinlich jetzt 500-600 Leute. Dementsprechend, also in Coesfeld weiß ich es nur, dass die da, glaube ich, ganz gut klarkommen durch ihre ganzen, wenn du 50 Hochzeiten im Jahr hast und hast irgendwie noch 30, 40 Firmenveranstaltungen, dann machst du noch Konzerte, um natürlich wahrgenommen zu werden. Du willst natürlich in der Außendarstellung wahrgenommen werden als lebhafter Laden, aber ich glaube wirtschaftlich, dass das Hauptincome werden diese nicht sichtbaren Veranstaltungen sein.
Im Gespräch mit Bands, auch kleineren Bands, und wir hatten auch neulich von der Band Leto, von dem Janis, der hat dem Ox in der vorletzten Ausgabe was dazu geschrieben, wie schwer es geworden ist für tourende Bands oder kleine Bands, und nicht kleine Bands, wie immer das jetzt definiert, aber eben, ich sag mal, Leute, die eben, was ja nicht wenig ist, 50, aber auch in Tendenz eher mal 100 irgendwie Leute irgendwo hinzuziehen, also so eine Band, überhaupt auf Tour zu gehen, sie noch selber eine Tour buchen zu können, wo dann halt so Argumente kommen, und das ist ja kein Bashing von irgendjemandem, das sind einfach nur verschiedene, wie soll ich sagen, ja, Geschäftsmodelle, Überlebensmodelle, dass eben Bands aus dem In- wie Ausland über eine Booking-Agentur gehen, die Booking-Agentur dann, wie man so klassisch sagt, Aufbauthemen aus dem eigenen Hause mitnimmt, oder von Seiten des Labels, wo es halt, wie soll ich sagen, so Deals gibt, die nach außen vielleicht nicht so kommuniziert werden, aber es ist auch keine Verschwörungstheorie, sondern ist klar, man befreundet die Band, man nimmt die mit, wie auch immer. Die solche Touren sind dann schon, wo man früher sagte, hey, da kommt Band XY auf Tour und dann kann man beim Veranstalter fragen, ob man als lokale oder regionale Band oder überregionale Band da vielleicht noch mitspielen kann, weil passt dann musikalisch so gut. Und tendenziell, so wird mir berichtet, heißt es dann eher schon so, ja nee, wir haben ja schon irgendwie hier die Touring-Party von zwei Bands oder sogar drei, ist leider schon zu. Das heißt, die Möglichkeiten von Bands aufzutreten, Konzerte zu spielen, haben wohl einfach deutlich abgenommen. Vielleicht ist es ja wie mit den Singvögeln, wo es mal ist, ich habe doch aber gestern noch einen Spatz und eine Amsel gesehen. Ja, aber dann in den wirklichen Zählungen wird es ja dann faktisch tatsächlich weniger. Wie ist deine Meinung, deine Sicht auf dieses Thema?
Also diese Touring-Packages gab es ja schon immer. Und ich bin auch der Meinung, dass gerade im Hardcore-Bereich oder auch im Metal-Bereich starke Pakete die Besucherzahlen natürlich wachsen lassen. Du hast da ganz viele Bands, die alleine Besucherzahl X haben in einem guten Paket, das dann sich aber wunderschön multipliziert, dann ist das halt klar, dass gerade auch im Hardcore-Bereich dann viele andere Hardcore-Bands meistens aus den USA mitgenommen werden. Das kommt immer drauf an. Wenn im Sommer die Einzelshows gespielt werden zwischen den Festivals, gibt es diese Pakete meistens nicht. Dann können natürlich auch regionale, lokale Bands mitspielen. Dann gibt es natürlich auch, das ist ja auch bekannt, gerade im Metal-Bereich das Modell Buy-Ons, das heißt, das unbekannte...
Pay-to-Play sozusagen.
Genau, das unbekannte Bands oder semi-bekannte Bands der bekannteren Band halt den Bus mitbezahlen, meistens im Nightliner mitfahren dürfen und dann halt quasi einen Anteil des Busses zahlen, um da mitfahren zu können.
Wobei es da anekdotisch durchaus auch andere Modelle gibt und auch schon vor 20 Jahren gab, wo dann quasi halt eine Band, die unbedingt auf Tour gehen wollte, quasi ihre Spanische auf den Kopf haut, um dann halt der bekannten Band den ganzen Nightliner während der ganzen Tour zu zahlen.
Also es gibt da wahrscheinlich alle Modelle. Es gibt da auch die Modelle, dass du was in die Kaffeekasse packst und fährst in deinem eigenen Sprinter hinterher. Die Modelle gibt's auch. Das ist natürlich, muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich glaube, das hat für viele Bands auch schon funktioniert, wenn ich natürlich auf eine Tour drauf jumpe, wo viele Leute sind. Wenn ich selber eine Tour spiele mit Kosten X und spiele vor 30, 40 Leuten am Abend, kann das sein.
Nichts davon.
Genau, habe ich auch nichts davon. Und wenn ich dann vor 300, 400 spiele und bin für 400, 500, 600 Euro am Tag voll transportiert und dabei und mache sogar noch ein bisschen Merch, oder ich sehe das einfach als Urlaub, werde rumgefahren. Es ist ja immer, weißt du, das muss ja jeder selber wissen. Es wird ja keiner gezwungen, das zu machen. Ich bin aber auch ganz klar nicht der Freund davon, dass jede Band aus der letzten Ecke der Welt, die hier 5 Leute zieht, meint, sie muss unbedingt touren und muss irgendwelche Konzerte spielen. Ich meine, wenn sie Leute dafür findet, ist das ja okay. Aber ich sag da auch nicht, ich habe jetzt hier eine neue Band, interessiert zwar keinen, ich brauche jetzt diese Tour und muss spielen. Also es ist auch so, dass viele Leute meinen, alleine touren zu müssen, wo einfach niemand kommt. So, und es ist ein Überangebot und dann sind auch nicht die Gagen das Problem, sondern die örtlichen Kosten. Und wenn jemand dann sagt, ich gebe 400-500 Euro am Tag aus, kann dafür mal im Nightliner mitfahren und kriege eine vorgefertigte Tour vor ein paar hundert Leuten dafür. Und sonst würde ich komme aus Brasilien, würde ich vor 7 Zahlenden spielen. Und ich investiere 5.000, 6.000, 7.000 Euro und sehe Europa. Also da wird ja niemand dazu gezwungen, sich in diesen Bus zu setzen. Auch wenn sich das per se erstmal unappetitlich anhört. Aber man muss das auch immer so ein bisschen auseinandergliedern. Da wird ja niemand gesagt, du musst jetzt hier 500 Euro zahlen und musst die Europatour mitfahren. Ne? Das ist ja immer auch... Und wer soll es denn zahlen, wenn irgendeine amerikanische Band 3 gänzlich unbekannte Bands mit in den Bus nimmt, die ich dann vielleicht auch noch als örtlicher oder der Tourneeveranstalter zahlen soll, die aber keine Sau interessieren, das kann ja auch nicht der Weg sein, so, weißt du, also,
ja gut, es gibt, und wenn die vielleicht dann von ihrer örtlichen städtischen Kulturbehörde,
gibt's ja auch die Modelle,
dann, bekommen die es halt bezahlt, oder,
es gibt Länder, ich weiß nicht, ob das,
kanadische Musik, Export,
genau,
oder sonst irgendwas sagt so, ja komm, wenn ihr wollt, und es gibt ja auch deutsche Bands, die von irgendwas gefördert werden, um irgendwo hinzufahren, wo man sich einfach, also die, wie soll ich sagen, natürlich kann man da ganz schnell die Empörungsschraube drehen in der Hinsicht, unterm Strich gehören halt immer 2 oder 3 dazu.
Die Bands, die dafür bekannt sind, das immer gemacht zu haben, und das ist natürlich auch so ein bisschen Augenverdreh-Style, die das auch systematisch machen und gemacht haben. Nur muss man auch ehrlich sagen, wenn sie halt auch immer wieder irgendwelche, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kollegen finden, die mit auf diesen Bus jumpen, und gerade im Metal-Bereich sind das auch oft dieselben Spezialisten, die ständig in irgendwelchen Bussen mithängen, wo sie wahrscheinlich für gezahlt haben, dann haben die entweder eine geistige Behinderung oder es hat ihnen so gut gefallen. Also das ist ja einfach dann, ne, leben und leben lassen. Es gibt da wirklich, du lachst jetzt, es gibt da wirklich teilweise, ich weiß nicht, das sind irgendwelche ostsibirischen Bands, die da ständig durch Europa touren, als Support von irgendwelchen diversen Metal-Bands.
Ostsibirisch im Augenblick nicht, wegen der Russland.
Ja, die sind ja alle wahrscheinlich im Exil in der Türkei. Und da habe ich ja auch viel so diese, habe wirklich Russen, die in der Türkei jetzt, da gibt es einige, die wir da gerade, die da geflüchtet sind. Oder letztens gab es ja auch die Problematik noch mit dieser Band. Kennst du diese Metal-Band 1914?
Nee.
Das ist eine Death-Metal-Band, die kommen aber aus der Ukraine, die, wo wir da gerade beim Thema Konflikt sind, die halt nicht, die ziehen Leute auch, da kommen Leute, die dann nicht ausreisen konnten, weil die Bestimmungen in der Ukraine geändert worden sind, dass niemand mehr ausreisen kann. Die sind die letzten Jahre immer durch Europa getourt, und da war jetzt eine Tour im März angesetzt, die kurzfristig abgesagt worden ist durch neue Beschlüsse von dem ukrainischen Regime. Aber das ist keine Buy-On-Band, das ist alleine eine gute Band, aber klar, diese anderen Buy-On-Bands, die da immer sich da drauf kaufen. Ich weiß es nicht, Joachim. Sie werden ja irgendwas davon haben, ihr Geld zu investieren. Der eine fliegt nach Thailand, der andere bestellt sich ein Ox-Abo, und wiederum die anderen fahren ständig in irgendwelchen Bussen mit und zahlen Geld dafür.
Ja. Und nach wie vor gibt es ja den totalen DIY-Circuit, wo einfach Menschen sich nach wie vor auf der alten Kumpel- und Kollegenbasis sich eine Tour zusammen buchen können.
Total gut.
Ja. Und das ist, wissen wir einfach, das ist so vielfältig letztlich dieses Konzertbusiness. Ich nenne es jetzt Business, aber diese Konzertwelt, es ist eben ja alles möglich, von ganz klein bis total hochskaliert.
Völlig okay. Also das alles hat seine Berechtigung. Ob ich in irgendeinem autonomen Zentrum oder besetzten Haus eine 5-Euro-Show sehe, ohne das ganze Bim-Bim, irgendwelche Nerv-Securities oder sonst was. Oder ob ich halt in eine 7-8-Tausender-Halle gehe und da mir für ein 100er Pantera angucke. Letztendlich ist das ja auch die Freiheit, das selber zu entscheiden, was ich möchte und nicht möchte. Und natürlich, das ist ja auch Punk-Hardcore, dass diese ganze Eintrittspreisdiskussion seit jeher immer viel, viel kritischer geführt worden ist als in anderen Genres. Thema Sellout, darf man damit Geld verdienen, darf man damit nicht Geld verdienen. Aber du bist ja irgendwie nochmal 20, 25 Jahre älter als ich.
Was bist du für
mit knapp 70? Ich bin 44. Du kennst sicherlich von
10 Jahre.
Okay,
knapp, Entschuldigung.
Ein bisschen mehr als
10 Jahre.
Entschuldigung. Ja? Du kennst sicherlich von Ende 80, Anfang 90 noch ganz andere Diskussionen über Geld, Sellout, Preise und so weiter. Selbst ich, der dann in den 90er, Mitte der 90er irgendwann eingestiegen ist, muss ja sagen, ich meine, es ist zu meinem Vorteil, ich komme damit gut zurecht, aber das ganze Ding ist ja schon in so eine Richtung, ich will nicht sagen Zirkus gegangen, aber es ist ja jetzt mittlerweile vieles normalisiert. Wenn du siehst, was an diversen Merch-Sachen verkauft wird, wenn du siehst, welche Venues plötzlich akzeptiert sind, die in den 90ern noch, da gehen wir nicht hin, das ist kein Punkrock-Venue. Und da findet jetzt überall irgendwie diese Sachen statt. Ich glaube, da hat es ja nochmal ganz andere Diskussionen in den 90ern gegeben, ob man irgendeinen Barcode auf seiner Platte drucken darf oder sonst was. Das ist natürlich, irgendwie finde ich das manchmal auch schade so ein bisschen persönlich, dass das alles so ein bisschen weich gewaschen ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch dadurch einfacher geworden. Ich glaube, einfacher geworden, vielleicht für dich, vielleicht für mich, aber ja, man sollte vielleicht gucken, dass das dann nicht zu langweilig wird. Aber ich glaube, du kannst da noch von ganz anderen Punkten, die damals diskutiert worden sind, erzählen, als wo heute keiner mehr drüber redet, weil es keinen mehr interessiert.
Ja, also diese Kommerzdebatte war natürlich sicher weitaus verbreiteter. Vielleicht bekomme ich sie aber heute auch nur nicht mit oder sind vielleicht, wenn wir es mal so sehen, sind wir beide als in dem Bereich wirtschaftlich Tätige, ja, sowieso schon eher für Menschen, die sowas ganz vehement kritisieren, eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Und
kann aber natürlich auch daran liegen, dass, ich meine, es gibt natürlich auch viele neue und junge Punk- und Hardcore-Hörer, aber wir bewegen uns, glaube ich, auch von den Themen, mit denen wir zu tun haben, natürlich auch mehr mit älteren Menschen. Ich sage jetzt mal älter 30 plus und das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, aber ich glaube, dass man dann vielleicht im Alter auch so eine Gelassenheit und eine Coolness bekommt oder einfach andere Probleme hat, dass man da nicht mehr mit 38 so viel diskutieren möchte, ob das Punk ist oder nicht Punk ist oder ob das 2 Euro zu teuer ist, während man natürlich mit 18, 19 da noch eine ganz andere Motivation hatte und auch eine andere Sicht der Dinge.
Eine gewisse Inbrunst da reinlegt und das ist ja auch für die Emotionen können natürlich einfach...
Und ich nehme mich da gar nicht raus. Mit 18, 19 habe ich auch Sachen für Nicht-Punk oder Sachen für zu diskutieren oder fand Sachen diskussionswürdig, wo ich heute sage, muss ich nicht mehr. Ich glaube, dass...
Seine Broilers spielen heute im Stadion.
Genau, alles völlig in Ordnung. Der Weg ist dahin gegangen, die Leute gehen mit, ist doch alles super, alles richtig gemacht. Deswegen, mit 18 sieht man das anders. Und das kann natürlich auch sein, wenn wir dann eher so die ältere Leute haben, die das einfach nicht mehr so juckt, ob das jetzt hier, die wollen ihre Ruhe haben auf dem Konzert und ob das dann 5 Mal mehr kostet und ob das jetzt alles so Punk ist oder nicht Punk. Ich weiß es nicht.
Und ich weiß es auch nicht und deshalb sind wir jetzt am Ende dieses Podcasts angekommen und wir hoffen, dass ihr vielleicht doch ein bisschen mehr wisst als vorher, ein paar Eindrücke habt, ein paar Ideen und schauen wir, wie sich das alles entwickelt und in einem Jahr sprechen wir uns wieder.
Spätestens, wird gut. Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.